Guten Morgen miteinander. Ich habe letzten Sonntag bei uns in Bachenbühli gesagt, Maske ist eine Chance, dass wir die Bibelstelle wahrmachen. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Ja? Und ich habe gesagt, ihr müsst das üben bei uns in Bachenbühli. Ihr könnt schon. Irgendwie könnt ihr das schon. Es ist schön, wenn wir euch in die Augen schauen und da kommt ein freundlicher Blick. Das erfreut das Herz. Heute haben wir den Simson als Thema. Du kannst es vorschalten. Wer kennt den Simson nicht? Mal ganz ehrlich, wer kennt die Geschichte nicht? Zum Glück, es gibt ein paar, die es nicht kennen, das ist super, wie das, oh, das freut mich jetzt. Das ist nämlich so eine tolle Geschichte, und man kennt sie vielleicht ein bisschen aus der Sonntagsschule. Wer hat schon eine Predigt darüber gehört? Vielleicht das Bachenbühli, ich habe sie dort schon mal gehabt. Wenig. Das ist noch erstaunlich, oder? Man hat das Gefühl, man kennt die Geschichte aus der Sonntagsschule, aber Predigen tun wir ganz selten darüber. Heute hören wir mal an, was das ist, was das für ein Mann ist. Ich sage, es ist ein Seelenzwerg. Ja, was das ist, hören wir dann. Er ist einer gewesen, der von Gott auserwählt worden ist, ein Held zu sein, aber er hat ganz viele unreife Entscheidungen gefällt in seinem Leben. Und jetzt tauchen wir mal ab in die Geschichte. Es ist wahrscheinlich wieder mal eine längere Predigt, wie wir es gewöhnt sind von mir. Aber wir gehen einfach durch die ganze Geschichte durch. Es ist eine gute, spannende Geschichte. Die Geschichte von Simson fasziniert und sie ist tragisch gleichzeitig. Und dass man es versteht, tun wir zuerst ein bisschen den Kontext anschauen. Also da ist der Mose, der das Volk Israel befreit hat aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Er hat sie durch die Wüste durchgeführt. Dann ist der Josua gekommen und er hat das Land eingenommen, also ein verheißene Land eingenommen. Und am Ende von seinem Leben ratet er am Volk Israel, und jetzt steht, auf dass ihr euch nicht mengt unter diese Völker, die noch übrig sind bei euch, und nicht anruft noch schwört bei dem Namen ihrer Götter, noch ihnen dient, noch sie anbetet. Also er sagt eigentlich so, wir sind jetzt da in einem neuen Land, da hat es immer noch andere Völker, und die haben ein total anderes Verständnis vom Leben. Eine andere Moralvorstellung, andere Vorstellung vom Umgang mit der Sexualität, vom Umgang mit Geld, vom Umgang mit der Ernährung. Die ticken komplett anders. Sie haben Götter, ihr habt einen Gott. Darum bleibt ihr als Volk zusammen, lernt zuerst einmal den Gott wirklich kennenzulernen und seine Gebote zu befolgen. Wenn ihr das nicht tut, dann verliert ihr ein Segen von Gott. Ja, das ist so die Ausgangslage. Und da drin stecken wir. Und da sind jetzt, da ist das Buch Richter und da kommen jetzt die Richter vor. Und das Volk, es vergisst, wie wir Menschen auch. Sie vergisst, woher kommt der Segen. Dann tun sie sich vermengen mit dem anderen Volk. Sie fangen an, sich verheiraten. Sie fangen an, den Götterkult zu übernehmen. Sie fangen an, zu leben wie sie. Es ist ja normal. Und irgendwann entfernen sie sich von Gott. Und sie kommen die Probleme. Sie kommen die Gefangenschaft wieder von diesen Völkern. Sie werden unterdrückt. Sie schreien zu Gott und sagen, oh nein, wir haben es wieder vergessen. Sie tun Buße. Gott ist gnädig. Und er schickt einen Richter. Und der Richter befreit sie wieder aus dieser Gefangenschaft. Und das ist eine Spirale. Das geht x-mal immer genau gleich, oder? Sie wenden sich wieder ab von Gott. Sie vergessen es wieder. Sie vermischen sich mit dem Volk. Sie kommen unter Druck in Gefangenschaft. Sie tun Buße. Gott ist gnädig. Gott schickt einen Richter und so weiter. Einer von diesen Richtern ist unser Simson. So. Das ist so die Vorgeschichte. Ja, da drinnen stecken wir. Jetzt gehen wir zu dem Seelenzwerg. Nächste Folie. Also. Ich lese mal vor. Eines Tages erschien der Engel des Herrn seine Frau und sagte, du konntest bisher keine Kinder bekommen, aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Achte darauf, keinen Wein oder andere berauschende Getränke zu trinken. Iss auch nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Also, das Baby, das ist ein gottgeweihtes Kind. Ein Auserwählter. Schon im Bauch von Mami. Und er kann nicht einmal etwas dafür. Es ist einfach so. Gott hat das Baby auserwählt. Und er ist ein Nasirer. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Ein Nasirer ist jemand, der Gott Sachen verspricht für eine bestimmte Zeit oder für ein ganzes Leben. um Gott näher zu sein, um in der Berufung zu leben. Im Neuen Testament gibt es auch einen Nazirer. Weiss es jemand? Der Paulus, ja. Paulus für eine bestimmte Zeit, oder? Hat er auch die Haare geschnitten und so weiter. Aber der Simson ist fürs ganze Leben. Und ein Nazirer hat sicher drei Sachen müssen, versprechen, dass er das nicht macht. Manchmal noch viel mehr. Aber drei Sachen sicher sind auch äußerliche Zeichen, dass er ein Gottgeweihter ist. Also, das erste ist, er hat die Haare nicht schneiden. Ja? Und zwar gar kein Haar. Also auch nicht der Bart. Also, wer jetzt sich der Simson vorgestellt hat, also öliger, muskulöser Bodybuilder, der hat so einen langen, grusigen, also, auch wenn es hippie ist, oder? Also, es ist einfach nicht schön, gell? Also, so ein lang, also, ich weiss nicht. Ja? Hat er nicht schneiden. So. Zweitens, er hat versprochen, kein Alkohol zu trinken. Das zweite Versprechen. Und zwar gar nichts von der Frucht von der Traube. Einfach, dass das klar ist. Kein Rosinchen. Gell? Nichts. Auch kein Essig. Gar nichts von der Frucht von der Rebe. Und drittens, er hat gewisse Tiere nicht dürfen essen. Er hat sicher nicht dürfen Kadaver anlangen von Tieren. Also kein tote Tier berühren. Das sind so die drei wichtigsten Sachen und da kommen noch mehr dazu. Und das müsst ihr jetzt euch merken. Wie wenn man das nicht weiss, versteht man die Geschichte nur halb. Ja? Also, gehen wir weiter. Nächste Folie. Als Simson sich einmal bei den Philistern im Timna aufhielt, sah er dort ein hot sexy Girl, die ihm besonders gefiel. Also, es steht nicht ganz so in der Bibel. Da habe ich jetzt ein bisschen etwas erdichtet, aber er hat dort eine junge Frau gefunden, die ihm sehr gefallen hat. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinen Eltern von ihr. Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen, sorgt dafür, dass sie sie heiraten kann. Das ist nicht einfach, gell? Da gefällt dir jemand, das heißt, jeder schaut, dass das meine Frau wird. Ja? Das ist heute ein bisschen anders. Seine Eltern erwiderten, gibt es denn kein Mädchen hier in unserem Stamm oder unserem Volk? Musst du wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesen unbeschnittenen Heiden eine Frau suchen? Doch Simson blieb hartnäckig. Ich will sie und keine andere. Sie gefällt mir. Punkt. Und da fängt vielleicht so ein Fallstrick an bei unserem Auserwählten. Das Mädchen gefällt seinen Augen. Er begehrt sie, er will sie haben und er vergisst, was der Josua am Volk mitgegeben hat. Und das Begehren ist ja nicht das Problem. Das ist ja verständlich. Aber was macht er im Timna? Warum geht er zu dem fremden Volk? Simson, hast du vergessen, dass du ein Auserwählter bist? Hast du das Gesetz vergessen? Du bist doch ein Nazirer. Vielleicht ist der erste Fehler, dass er überhaupt nach Timna gegangen ist. Er sollte vielleicht gar nicht dort sein. Und jetzt ist er da und jetzt verliebt er sich und jetzt stellt das Hirn ab. Das kennen wir ja auch. Also ich habe das gekannt, ja. Er fragt nicht mehr. Er lässt auch nicht mehr. Er kann gar nicht mehr hören. Sie gefällt seinen Augen. Und sein Wille steht fest. Er muss die Frau haben. Und da wird jetzt auch die Jungen, die vielleicht noch nicht geheiratet sind, etwas mitgeben. Es lohnt sich, wenn man sich verliebt hat, die Eltern zu fragen, was sie eigentlich davon halten. Oder Freunde zu fragen. Selber kann man in dem Moment nicht gut denken. Ja, da verschwindet das Blut und alles aus dem Kopf. Ja? Macht doch das. Und es ist ein guter Rat, auch jemanden zu suchen, der den gleichen Glauben hat. Wie einfach die Basis stimmt. Es ist ein guter Rat. So. Das ist das Nebending. Jetzt geht's weiter. Nächste Folie. Simson brach mit seinen Eltern nach Timna auf. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein brüllender junger Löwe gegenüber. Haben Sie gemerkt? Haben Sie gut zugehört? Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief. Hallo? Was macht der da in den Weinbergen? Alleine, abseits vom Weg, hat er nicht versprochen, kein Trübli zu essen? Ich meine, der Versuch ist noch gross, wenn man allein ist, abseits vom Weg. Ah, da hat es ein Trübli. Und schon ist eins im Mund. Hat er das nicht versprochen? Und der Autor ist so respektvoll mit uns, oder? Wenn er das ganz fein beschreibt. Ich meine, der Simson ist ein Held. Er ist im Judentum ein Held, ein Mann Gottes. Und er beschreibt ganz, ganz sanft. Er lässt es durchblicken. Er nahm einen anderen Weg. Und dann steht ein Löwe vor ihm. Nächste Folie. Da wurde Simson vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Seinen Eltern erzählte er nichts davon. Also was macht der Simson? Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es ein Geiss. Also ich verstehe das nicht ganz. Ich zerrisse eigentlich immer ein Geiss. Ja, ich kann das, das ist einfach. Aber er macht es mit einem Löwen. Das ist schon krass. Aber der Text sagt uns auch, und da müssen wir gut aufpassen, es war Kraft Gottes, die über ihn gekommen ist. Es war nicht er, es war Kraft Gottes. Einige Zeit später gingen sie wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Von der Stadt bog Simson vom Weg ab und sah nach dem toten Löwen. In dem Kadaver entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Er nahm den Honig heraus und begann ihn im Weitergehen zu essen. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab er auch ihnen davon, sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des toten Löwen geholt hatte. Nochmal, Moment mal. Was ist da passiert? Hat es ihm so nicht versprochen, kein Kadaver anzulangen? Also, das macht er ja auch nicht, oder? Er geht ja nur mal schauen. Und dann sieht er nicht, oh, in dem Kadaver hat es Honig. Und vielleicht schafft er es ja, wenn er geschickt ist, mit dem Finger dort den Honig, ups, und schon hat er den Kadaver berührt. Ja? Es hat es aber niemand gesehen. Zum Glück hat es niemand gesehen. Und nicht nur das, jetzt wird es richtig grusig, oder? Er nimmt den Honig, es ist so süß, wie er hat noch Kalorienpops und so gehabt, dann hat er den Honig genommen, und es wird richtig grusig, er gibt den auch den Älteren, und er sagt nicht, dass das aus dem Kadaver rauskommt vom Löwen. Und ich hoffe, es wird irgendwie immer schlimmer, die Geschichte. Wenn man sich das so bildlich vorstellt. Jetzt wird es noch schlimmer, jetzt geht es um den Polterabend. Also mein Polterabend ist auch nicht so ethikettauglich gewesen. Viel Alkohol und so. Aber was da abgeht, sage euch, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, heftig. Ich meine, die Philister haben definitiv eine andere Moralvorstellung gehabt als die Juden damals. Das war eine ganze Polterwoche, die sie da veranstaltet haben. Und der Autor beschreibt wieder ganz sanft. In Timna ging sein Vater zur Familie der jungen Frau, während Simson als Bräutigam das Fest vorbereitete. So war es damals Sitte. Oder eben, wie es die jungen Leute zu tun pflegen. Ja? Wie es damals Sitte war, beschreibt er ganz sanft. In der Hoffnung, dass wir verstehen, was eigentlich passiert ist. Das war Saufen, Orgie, sexuelle Unmoral, Lifestyle. Da hat sicher alles gebrochen, was nicht zu ihm als Nazirer gehört hat. Und während dieser Party will er der Schlauste sein. Oder? Jetzt ist er schon angesäuselt. Und jetzt ist er, will er der Schlauste sein und sagt, ich stelle euch ein Rätsel. Was bedeutet das, von dem, der frisst, bekam ich zu essen und der Starke gab mir Süßes? Und er sagt, wenn ihr das Rätsel lösen könnt, dann gebe ich euch 30 Kleider. Und wenn ihr nicht, wenn ihr es nicht könnt lösen, müsst ihr es mir geben. Und was denken die Philister? Ja, der Ausländer, der hochnässige Typ, meint, er sagt der Beste. Also, den können wir ja nicht gönnen lassen. Ich meine, das ist eine total komische Situation. Und dann machen sie, was sie immer machen. Sie gehen zu seiner Brut und sagen, du ihm das rauskützeln. Die Antwort vom Rätsel, wenn du es nicht machst, bringen wir dich um. Und nicht nur dich, auch die ganze Familie. Ja, das, so war es damals Sitte. Ja? Und dann, die Frau ging zu Simson und brach in Tränen aus. Du liebst mich nicht. In Wirklichkeit hast du mich nur. Du stellst den Männern meines Volkes ein Rätsel und verschweigst mir die Lösung. Er antwortete, nicht einmal meinen Eltern habe ich sie verraten. Und da sollte ich sie bei dir ausplaudern? Während der ganzen Festwoche weinte sie, wenn sie bei ihm war. Am siebten Tag schließlich flehte sie ihn so lange an, bis er ihr die Lösung anvertraute. Und sie erzählte es den Philistern. Logisch, wenn man sie hat umbringen und ihre Familie. Und sie hat eine Woche lang gekühlt. Ich meine, wenn meine Frau vor der Hochzeit eine Woche lang gekühlt hat, ich weiß nicht. Ich hätte auch mal ein paar Fragen gehabt. Ja, aber so ist das gewesen. Und dann ist er eben schwach geworden, hat das Rätsel verraten. Sie hat es weitergegeben. Was ist süßer als Honig? Was ist stärker als ein Löwe? Jetzt haben wir dich, Simson. Edge. Wir haben es herausgefunden. Und wie reagiert der Simson? Schlechter Verlierer. Er geht ins Nachbardorf, ist ein Seelenzwerg. Next. Er erwiderte, hättet ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt, dann hättet ihr das Rätsel nicht gelöst. Da wurde er vom Geist des Herrn ergriffen. Simson ging nach Aschkelon, tötete 30 Philister, nahm in ihre Gewänder und brachte sie den Männern, die sein Rätsel gelöst hatten. Dann kehrte er voller Zorn ins Haus seiner Eltern zurück. Seine Frau aber wurde mit dem Brautführer, einem der 30 Männer, verheiratet. Es ist mühsam, die Geschichte. Sie wird immer schlimmer. Oder? Und jetzt nennt er seine Frau noch als Kalb. Ja, das ist auch keine gute Idee. Das sollte man nicht machen. Und dann schuldet er ja diesen Mann Gewänder. Er geht ins Nachbarsdorf. Er schlachtet 30 Leute ab, nimmt die Kleider, bringt sie dem Mann und dann geht er heim zu Mami und Papi. Gar nicht zu der Frau. Oder? Er ist beleidigt. Er ist ein Seelenzwerg. Er ist tief beleidigt. Und was macht der Schwiegervater? Er nimmt seine Frau und verheiratet sie mit einem anderen Mann, einem der Brautführer. So. Und irgendwann erinnert er sich, ah, oh, ich habe ja noch eine Frau. Das ist ja ein hot sexy Girl. Eigentlich könnte ich wieder mal zu der gehen. Und er geht dort an und merkt, ah, die ist schon verheiratet. Und er wird verrückt. Und dann steht in der Bibel, dieses Mal bin ich wirklich im Recht. Aha, du bist ein Opfer jetzt, Simson. Du bist wirklich im Recht. Wer hat denn damit angefangen eigentlich? Du Seelenzwerg. Und jetzt fängt er 300 Füchse, bindet die Schwänze zusammen, macht eine Fackel hinein, jagt sie durch die Felder, macht einen riesen Flächenbrand. Und die Neuesen, die finden es nicht lustig, die gehen zu seiner Ex-Frau, bringen sie um und die ganze Familie auch. Ja, es artet völlig aus. Warum eigentlich? Nur wegen dem doofen Rätsel. Und dann, der Simson rächt sich auch. Er geht zu diesen 30 Brautführern, bringt auch alle um. Die Timnaeser bringen 1000 Leute nach Israel. Und wir wollen den Mörder ausgeliefert haben, der Simson. Er lässt sich fesseln. Da kommen wir zu einer Anhöhe. Und dann kommt wieder so der Geist Gottes über ihn. Die Fesseln gehen weg und er erschlägt 1000 Menschen mit einem Eselskinnbacken. So eine krasse Geschichte. Ein Typ emotional so unreif. Mich stresst die Geschichte. Mich stresst die, darum wird es nicht predigt. Oder? Es ist doch eine verrückte Geschichte. Ein Mann Gottes und die ein Seelenzwerg. Und dann, jetzt geht es noch weiter. Da wird in der Bibel, werden ja oft Loblieder gesungen nach einer grossen Schlacht. Ja? Zum Beispiel vom Aufgang von der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Gelobt sei der Name des Herrn. Oder? Wer hat das gesungen? Herr Baumann, wer hat das gesungen? Mami, wer hat's gesungen? Deborah! Debbie! Deborah! Ja, du weißt genau. Die Richterin Deborah, oder? Gelobt sei der Name des Herrn. Vom Aufgang von der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Loblieder über Schlachten, die Gott gesiegt hat. Und jetzt macht er das auch, oder? Nächste Folie. Und Simson sprach, mit einem Eselskinnbacken habe ich sie über den Haufen geworfen. Mit einem Eselskinnbacken habe ich 1000 Mann erschlagen. Und jetzt spricht er so einen Worship-Song, oder? Über sich selber. So krass. Er gibt nur sich der. Ich, ein myself und ich und so hat die geschlagen. Und der Simson hat 100% gewusst, das ist nicht meine Kraft. Wie Kraft Gottes ist über ihn gekommen. Er müsste doch jetzt auf die Knie gehen. Er müsste doch sagen, Gott, ich habe es nicht verdient. Ich bin so ein Seelenzwerg. Aber du hast mich gerettet. Du hast die Schlacht geschlagen. Aber was er macht, sagt, ich bin der Coolste. Ich bin der Stärkste. Ich bin der Größte. Schalalalala. So. Das ist doch ein komischer Typ. Völlig selbstverliebt. Also, jetzt machen wir einen Zeitsprung. Dass wir das können aushalten, was da abgeht, 20 Jahre später. Und jetzt können wir sagen, jetzt ist er erwachsen worden, er war anscheinend ein guter Richter in Israel, er war so eine Art Präsident gewesen. Und da steht, während der Zeit, als die Israeliten von den Philistern unterdrückt wurden, war Simson 20 Jahre der Richter Israels. Also er hat es anscheinend gut gemacht. Es wäre nicht so lange Präsident gewesen. Ich meine, nicht alle Präsidenten machen es ja gleich gut. Sie sind hoffentlich auch nicht 20 Jahre im Amt, wir sehen es dann am 3. November. Also, mal schauen. Und dann kommt ein ganz interessanter Satz, wo so nachgeschoben wird. Eines Tages kam Simson nach Gaza. Dort sah er eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. Was macht er da? Was macht unser Held da? Jetzt ist er 40 Kilometer weg von seinem Zuhause. Was macht er in Gaza? Ja klar, er trifft halt dort eine Prostituierte, oder? Er sagt, und ich möchte dir jetzt einfach etwas mitgeben. Das passiert nicht einfach so. Zwischen seiner Heimat und Gaza sind ungefähr 70.000 Schritte. Du landest nicht einfach im Bett von einer anderen Frau. Dazwischen liegen 70.000 Schritte. Vielleicht ist deine Beziehung momentan nicht so prickelnd. Ja? Und du redest nicht mehr. Schritt. Du entziehst dich. Schritt. Vielleicht wünschst du dir mehr Sexualität. Schritt. Ich schaue mal im Internet. Schritt. Ich klicke ja nur. Schritt. Bild. Schritt. Bild. Schritt. Film. Schritt. Da ist ja die Praktikantin. Schritt. Sie ist hübsch. Schritt. Wir können ja mal zusammen essen. Schritt. Lose Berührung. Schritt. Verstehst du, was ich meine? 70.000 Schritte. Und du hast bei jedem Schritt die Möglichkeit, umzukehren. 70.000 Schritte, um deine unbefriedigten Bedürfnisse vom Anfang umzukehren und die anders zu stillen. Der Simson, unser Seelenzwerg, geht am Ende von seinem Leben mit abgeschnittenen Haaren. Geht er aus dem Leben aus. Sie haben das letzte Zeichen angenommen vom Nasirer. Sie haben ihm die Haare abgeschnitten. Bild. Am Schluss steht er da, blind, seine Augen sind ausgestochen worden, er wird auspeitscht, gefangen, er wird verspottet und dann bringt er sich selber um. Und bei dem, wo er sich selber umbringt, reißt er noch 3000 Philister mit in seinen Tod. Mich stresst die Geschichte wirklich. Das ist doch kein Held. Er macht Fehler um Fehler in seinem Leben. Äußerlich vielleicht ein starker Mensch. Ein verkrüppelter Charakter innerlich, ein Seelenzwerg. Und ich glaube, dass die Geschichte von Simson uns lernt, dass wenn Gott sich entscheidet, uns zu brauchen, dann macht er das. Wenn er uns auserwählt, dann macht er das. Gott kommt schon zum Ziel. Die Israeliten sind aus der Tyrannei der Philister befreit worden, ja. Aber wie geht es dann um Simson? Gott kommt schon zum Ziel, mit oder ohne uns. Das ist nicht das Thema. Das Problem ist, dass für den Simson überhaupt nicht aufgegangen ist. Der Simson ist als Person eigentlich gescheitert. Er ist zwar als Volksheld in die Geschichte gegangen, als Person ist er gescheitert. Er hat so viele unreife Entscheidungen getroffen. Darum sage ich, er ist ein Seelenzwerg. Durch und durch. Er ist weit weg von dem pochenden Herz von unserem liebenden Vater. Und darum glaube ich, wir alle hier drinnen können uns entscheiden, emotional reife Entscheidungen zu fällen. Du kannst dich entscheiden, dass die Frucht vom Geist, wo Gott in uns hingelegt hat, dass die wächst. Gott will, dass sein Geist in uns freigesetzt wird. Und das ist eine Hoffnung, die ich habe, für uns als Gemeinde, dass das freigesetzt werden kann, dass wir emotional reife Entscheidungen fällen. Und wenn wir eben davon gelaufen sind, Schritt um Schritt um Schritt, dass wir einfach umkehren und wieder zurücklaufen, Schritt um Schritt um Schritt in die Arme von unserem liebenden Vater. Nächstes Bild. Und ich will da nicht aufhören. Ich will jetzt einfach da nicht aufhören. Es wäre so traurig eigentlich. Auch wenn es wahr ist. Ich habe dargelegt, dass der Simson viele falsche Entscheidungen gefällt hat. Ich habe dargelegt, dass er emotional unreif gsi ist. Ein Seelenzwerg. Und trotz all dem, ist er ein Auserwählter von Gott. Jetzt will ich einfach heute Morgen noch eine Lanze brechen für den Simson. In der Bibel steht ja, also es heisst von der Bibel, dass Geschichten von der Bibel uns warnen, als Beispiel sind, um uns zu warnen, das haben wir jetzt gehört, aber dass sie uns auch ermutigen. Jetzt schauen wir mal, ob es da noch etwas drin hat von der Ermutigung. Im Hebräer wird der Simson dann als Glaubensheld dargestellt. Im Vers 6 steht dort, dass es ohne Glauben unmöglich sei, Gott zu gefallen. Das ist so der Kontext. Und jetzt werden so Leute aufgeführt, die glauben. Die einen tiefen Glauben haben. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon, Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach und David und Samuel und auf die Propheten. Und die Zeit fehlt mir natürlich auch. Aber der Paulus will nicht mehr sagen zum Simson. Einfach, dass er einen Glauben hat. Aber er sagt auch nicht mehr zum David und auch nicht mehr zum Gideon. Oder? Wir haben hier einen Glaubensheld vor uns. Nächste Folie. Das ist schon lange her. Das ist noch das Bild von früher. Da bin ich noch fitter gewesen. Ja, jetzt bin ich halt älter geworden. Also, erstens. Leben im Glauben braucht übernatürliche Kraft. Jetzt ist der Simpson ja physisch stark gewesen. Ja? Ist er das wirklich? Hat er so ausgesehen? Ja gut, er hat einen Bart gehabt. Er hat einen langen Bart gehabt. Ist er das wirklich, ist er physisch so stark gewesen? Ich will die Sicht jetzt mal noch schnell hinterfragen mit euch. Auch wenn wir das vielleicht gelernt haben in der Sonntagsschule. Die Bibel sagt uns, seine Kraft ist ein Geheimnis gewesen. Also ich meine, sie ist nicht offensichtlich. Bei dem Typ ist es offensichtlich. Der trainiert, oder? Der schluckt Anabolika wahrscheinlich. Nicht? Aber es ist offensichtlich. Beim Simpson ist es nicht offensichtlich gewesen. Wenn ich jetzt da irgendwie das Klavier da aufhebe, ja? Dann denke ich, wow, krasser Typ. Ich meine, ich sehe auch nicht schlecht aus, ne? Aber nicht so. Und ich würde sagen, was hat denn der für ein Geheimnis? Was hat denn der geschluckt? Es ist nicht offensichtlich bei mir. Und so ist es auch nicht gewesen beim Simpson. Einfach, dass das klar ist. Der Simpson war sicher gut gebaut gewesen. Er war jung gewesen dort, er war ein Krieger gewesen, so. Aber seine Kraft war nicht offensichtlich gewesen. Kein Superheld, kein Goliath, keine Supermuskeln. Und das ist eben jetzt vergleichbar mit dem, was uns verheißen ist in der Apostelgeschichte 1, was heisst, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das ist die Parallele, die wir für uns nehmen können. Wir sind Auserwählte und wir sind ausgerüstet mit der Kraft Gottes. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir seine Gottes Kind, wir sind Auserwählte. Und dann werden wir beschenkt mit der Kraft Gottes. Ihr werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet. Und wir vergessen das so oft. Wir haben Kraft vom Heiligen Geist in uns. Wir sind ausgerüstet für die Dienste, die wir tun sollen. Eine Kraft, die wir brauchen, um die Dienste zu tun. Aber wir sind mit dem ausgerüstet, auch wenn es nicht offensichtlich ist. Der zweite Punkt. Nimm, was dir vor Füßen liegt. Und jetzt schauen wir nochmal die Geschichte an, wo der Simpson 1000 Leute erschlägt. Als Simpson nach Lehi, das heisst Höchi, gebracht wurde, stimmten die Philister ein Triumphgeschrei an. Da nahm der Geist des Herrn von ihm Besitz, da haben wir es wieder, und er zerriss die Stricke an seinen Armen, als wären es Fäden, die vom Feuer versenkt sind. Die Fesseln lösten sich einfach auf. Dann fand er einen frischen Eselsknochen, einen Unterkiefer, nahm ihn und erschlug damit 1000 Philister. Simpson sagte, mit einem Eselsknochen habe ich es ihnen gegeben. 1000 Mann habe ich mit dem Kinnbacken eines Esels erschlagen. Dann warf er den Knochen fort. Davon hatte der Ort den Namen Ramat Lehi. Also so viel wie Kinnbackenhöhe. Oder Knochingen. Oder Knochhausen. Ja, einfach so. Ramat Lehi. Jetzt machen wir wieder ein Bild vor unseren Augen. Da ist der Simpson, allein, und 1000 Philister. Keine Pyjama-Party. Gell? Keine Pyjama-Party. Nicht. Ich meine, Philister haben das Monopol gehabt über Eisen. Die sind bis zu den 10 bewaffnet gewesen. Und jetzt kommt der Simpson und er hat nichts, außer den Knochen. Hast du das Bild? Der Simpson mit dem Knochen und 1000 bewaffnete Leute. Wie haben die Philister reagiert? In deinem Bild hinein. Wow, der hat einen Knochen. Achtung, er hat einen Knochen. Meinst du so? Die haben doch den ausgelacht. Oder? Was denkst du, Simpson? Wer bist du? Der Knochenjäger oder was? Wer bist du? Der Simpson hat nicht 20 Jahre Erfahrung in der Knochenkampfkunst gehabt. Oder? Überhaupt nicht. Der Simpson nimmt, was ihm vor den Füßen liegt, und das ist jetzt nun mal einfach ein Knochen. Und mit dem Knochen erschlägt er 1000 Leute. Meinst du, das hat mit der Knochenkampfkunst zu tun? Schlag mal mit einem Knochen 1000 Mal auf den Kopf. Ich glaube, der Knochen geht kaputt. Habe ich das Gefühl. Aber er schwingt ja den Knochen mit der Kraft Gottes. Der Simpson hat zu wenig. Er hat nur einen Knochen. Aber es geht darum, mit dem, was wir haben, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, in unserem Leben zu tun. Einfach zu kämpfen. Mit dem, was wir haben. Wir haben immer zu wenig in der Hand. Und wir brauchen immer Kraft Gottes für den Dienst, den wir tun. Wir müssen auch den Blick haben für das, was uns vor den Füßen liegt. Dass Gott uns zeigt, schau, da liegt ein Knochen. Es heisst im Richter, über die Berufung vom Simpson, heisst, er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Ich meine, er hat eine Berufung gehabt. Er hat gewusst, das ist das, was Gott auf mein Leben geleitet hat. Und er hat alles gehabt. Oder? Er hat Berufung gehabt. Er hat die Kraft gehabt. Er hat den Knochen gehabt. Also die Kraft Gottes. Was hast du von deinen Füßen? Was hat Gott dir von den Füßen gelegt? Sicher zu wenig. Ich kann dir sagen, es ist zu wenig. Es sind 2 Fische und 5 Brot. Und Jesus hat 5000 Leute gespissen. Es ist immer zu wenig. Und wenn du dich anfängst noch vergleichen, da rein, dann hast du so das Haut zu wenig. Es ist immer zu wenig. Aber Gott hat dir einen Knochen vor die Füße gelegt. Und er sagt, nimm ihn und kämpf den guten Kampf vom Glauben. Du hast einen Knochen. Hey, du hast einen Knochen. Und Gott wird den Rest machen. Letztes Bild. Da wollen wir jetzt abschliessen. Bist du ein Glaubensreis? Weisst alles. Du kannst die Bibel fast auswendig und kannst auf alle theologischen Fragen, weisst du, richtig und falsch. Aber im Herzen bist du vielleicht ein Seelenzwerg. Emotional unreif. Vielleicht 40 Jahre schon da. Trotzdem emotional unreif. Du kannst nicht gute Entscheidungen fällen. Sie sind deiner Berufung nicht würdig. Du bist selber aber fürs Leben verantwortlich. Du kannst heute umkehren und Schritt um Schritt in die Arme zurückgehen vom liebenden Vater. Nimm, was Gott dir vor die Füße gelegt hat. Oft schauen wir viel, viel zu weit führen, oder? Wir träumen, wie es muss sein und was für Visionen wo wir anwenden von unerreichbaren Dingen. Aber Gott legt es dir vor die Füße. Nimm, was Gott dir vor die Füße gelegt hat und schwing den Knochen mit der Kraft Gottes. Deine Talente, deine Ideen, deine Fähigkeiten. Vielleicht fühlt es sich wirklich auch nur an wie ein kalter Knochen. Aber Gott kann Grosses damit machen. Und vielleicht bist du tatsächlich viel, viel Schritt von Gott davon gelaufen. 69.999 Schritte bist du davon weg. Und du kannst heute die Entscheidung fällen, dich umzukehren und zurückkommen zu dem Vater. Und dann kannst du das im Herz beten, du kannst um Vergebung beten. Es kann heute ein Moment sein, wo du wieder in der Bestimmung laufen kannst. Und der Geist Gottes kommt über dich. Und die Frucht, die uns gepflanzt ist, die wächst. Die wächst. Und da wird ganz Grosses geschehen. Amen. Lass uns doch aufstehen und beten miteinander. Vater im Himmel, jetzt wenn wir vor dir stehen, nach so einer komischen Geschichte eigentlich, nach einer Geschichte, die du in der Bibel hinterlassen hast, wenn wir genau reinschauen, eben nicht einfach ein Märchen, das uns als Kind gefällt, sondern eine tragische Geschichte mit einer tragischen, gescheiterten Figur. Und gleich hast du uns hinterlassen, um daraus zu lernen. Lernen, um ein Leben mit dir zu führen, aber lernen, was es auch heisst, zu glauben. Und der Simson hat geglaubt, sonst wäre er ja nicht aufgeführt. In dem Glaubensregister. Und so, wenn wir jetzt auch zu dir kommen und sagen, wir glauben, aber es gelingt uns nicht immer im Leben. Und wir laufen viele Schritte weg von dir und wollen gar nicht weglaufen. Eigentlich wollen wir nicht und tun es trotzdem. Herr, ergreif heute unser Herz. Dass wir auch ein Glaubenshelden sind, aber reife Glaubenshelden. Lass uns einen Moment still sein, in dieser Anbetung bleiben. Dass Gott zeigt auch, wo der wunde Punkt ist in unserem Leben. Und Vater, du siehst uns da als schwache Menschen. Du siehst das Ehepaar, das da ist, das Mühe hat miteinander. Und du siehst, dass sie sich entfernen, Schritt um Schritt. Wieso eigentlich? Du hast sie zusammengeführt und Bestimmung und Berufung vom Zusammensein liegt über eurem Leben. Dann möchte ich euch zusprechen, kehrt um zueinander. Kehrt um zueinander, Schritt um Schritt. Und es wird sein, dass Gott aus dieser Berufung etwas Grosses machen kann. Und das darf heilig geschehen. Ich bitte für die Menschen da drinnen, die sich auch entfernen von dir, wie sie sich einfach um Alkohol hingeben. Das, was nicht gut ist für die Beziehung zu dir, wie es alles dämpft und macht. Schritt um Schritt wird es mehr. Aber es ist die Möglichkeit, umzukehren und zu sagen, Herr, das sind meine Hände. Brauch sie, nimm sie, führ mich durchs Leben, wenn ich will, meiner Bestimmung leben. Und ich will das nehmen, was ich habe. Eben den Knochen. schenk du die Kraft Gottes. Und das möchte ich über die ganze Gemeinde legen, dass der Heilige Geist uns erfüllt, jetzt neu in dem Moment, in unsere Herzen, uns zeigt, wo der wunde Punkt ist, dass wir umkehren in den liebenden Vater Erde, dass wir weise Entscheidungen können fällen, dass wir offene Augen haben, dass die Frucht vom Geist wächst in unserem Herzen und wir liebevolle Blicke an uns zuwerfen. Gott segne euch. Amen.